Herzlich willkommen zum somatischen Quartett. Mein Name ist Dieter Rewiak, heute mit dabei Andrea von der Emde, Thomas Kampe und Florian Filzinger. Unser Thema heute ist Somatik und Politik, aber wir wollen ein bisschen mit einer Praxis anfangen, um für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen das ein bisschen erfahrbar zu machen. Und Florian hat sich bereit erklärt, ein paar Minuten am Beginn etwas anzuleiten, damit wir unseren Körper ein bisschen spüren. Bitte, Florian.
Ja, danke dir, Dieter, für die Einleitung. Und ich würde das sogar ganz konkret, ihr wart im Vorgespräch nicht dabei, aber tatsächlich nochmal auf unsere Füße leiten. Der Hintergrund ist ein bisschen, wenn wir alle immer in diese Zoom-Rooms einsteigen, dann wissen wir gar nicht, wo die Kollegen oder die Zuschauer oder die Mitsprecher gerade so herkommen. Ja? Sitzen die da schon den ganzen Tag am Computer, sind vielleicht total in dieser virtuellen Welt, waren die gerade auf Einkaufen, am Homeschooling und all das. Und um so ein bisschen einen gemeinsamen Boden für uns alle zu schaffen, möchte ich euch einladen, nochmal für die nächsten 2, 3 Minuten tatsächlich dieses Bild und diesen virtuellen Raum zu verlassen und euch mal in dem Raum, in dem ihr jetzt gerade seid, den ihr auch wahrscheinlich schon sehr gut kennt, wo ihr viel Zeit verbringt, tatsächlich mal hinzustellen. Ich mich noch sehen können, aber es ist wirklich tatsächlich viel wichtiger, mich zu hören. Und ihr hört das schon, was ich gemacht habe. Ich mal ein bisschen mit eurem Atem einchecken. Mal ganz unangeleitet, ganz ohne Urteil und Ziel, mal schauen, wo euer Atem gerade fließt. Wo euer Atem hinwandert. Welche Region euer Atem erreicht. Wo vielleicht Bewegung entsteht durch den Atem. Und vielleicht habt ihr die Augen schon geschlossen, wenn nicht, lade ich euch ein, das zu machen. Und in eurer Vorstellung könnt ihr euch jetzt mal betrachten, euch ganz persönlich in diesem Raum, den ihr so gut kennt. Stellt euch mal dieses Bild vor, wie ihr gerade als Person dort steht. Und wie fühlt sich das an, sich das so vorzustellen? Wie seht ihr euch im Stand? Diesem vorstellenden äußeren Auge auch mal das innere Auge einladen und von innen heraus mal hineinspüren, wie ihr gerade steht. Und eure Füße mit der Erde verbunden, verteilt sich Gewicht. Und sind eure jeweiligen Knie mit den beiden Füßen verbunden. Wo und wie sitzt da dieses Konstrukt der Hüfte, des Beckens drauf? Diese langen, starken Oberschenkelknochen, die in unsere Hüftgelenke hineingehen. Ich könnte da mal ein bisschen hineinspüren. Diese Verbindung von der unteren Zone oder Sphäre unseres Körpers ein bisschen weiter nach oben. Dann ganz auch ganz, ganz viel Präsenz in diesem Oben. Vom Kreuzbein nach oben wandern, Wirbelsäule entlang. Ah, die ist ja beweglich. Wollen wir mal so ein bisschen spielen. Und wenn ich die bewege, oh, da kommt ja noch so viel mehr in Bewegung. Also der ganze Brustkorb, Schulterapparat, der damit verbunden ist. Arme hängen da so dran. Wenn wir ganz viele große Bewegungen, ganz viel Raum spüren in unseren Oberkörpern. Diesen Bewegungsapparat. Aber wir hatten ja angekündigt, dass wir mal diesen gemeinsamen Grund schaffen wollen. In die Füße gehen. Und ich lade euch einmal ein bisschen genauer in eure beiden Füße hineinzuspüren. Könnt ihr da das Gewicht ein bisschen nach rechts oder links, vorne, hinten verlagern, ein bisschen experimentieren mit eurer Balance. Ich lade dich ein, während diesem Experiment sich so ganz leicht, und das kann wirklich minimalst sein, in eine Richtung zu beugen, mal eure beiden Füße nicht nur als diese beiden Füße zu betrachten, sondern noch ein bisschen tiefer hineinzusteigen. Nämlich pro Fuß 50 Knochen, nee, 25, Entschuldigung. Also 50 Knochen insgesamt, auf denen ihr gerade diesen aufrecht stehenden Körper mit Aufrichtung, Position und allem balanciert. Wir wollen jetzt mal dieses Spüren in die Füße erweitern, in dieses Spüren in diese jeweils 25 Knochen, mit den Sehnen, den Muskeln, Fettgewebe auf den Fußsohlen, den Sehnen, Faszien drumherum, die alles wie umarmen. Wandert eure Aufmerksamkeit mal komplett in diese Verbindung zur Erde, zum Fußboden unter euch. Und während wir dort noch für eine Minute bleiben, lade ich euch ein, den Fokus wieder auf euren Atem zu richten. Die Beobachtung. Und wir erlauben uns mal zu vergleichen, mal hineinzuhorchen, wohin der Atem jetzt wandert, wie er sich jetzt bewegt, welche Qualität er trägt, der Rhythmus sich verändert hat, die Tiefe. Sich euer Stand verändert. Und bevor wir wieder zusammenkommen in dem virtuellen Raum gleich, wird sich eure Aufmerksamkeit auf den Raum um euch und vor allem die Präsenz im jetzigen Moment vielleicht leicht angepasst, verändert, erweitert. Schließt das für euch ab. Ich würde einen kleinen Strecken, weil der Körper ein bisschen antworten möchte. Eine Wachheit im Subtilen geweckt, die vielleicht antworten möchte. Und genau, diese Antworten, die wollen wir jetzt ins Gespräch bringen. Ich gebe dann zurück an dich, Dieter.
Ja, danke dir, Florian. Jetzt haben wir ja in uns hineingespürt, das Spüren und Vorstellungsbilder angewandt. Das ist das somatische Feld. Was ist denn das politische Feld, ist heute unsere Frage. Und wie sind diese zwei Felder vielleicht verbunden? Das politische Feld ist ja das Feld der Gemeinschaft, der Gruppe und was für Regeln es und Ressourcen es in Gruppen, größeren oder kleineren, gibt. Jetzt mache ich mal ein bisschen provokant meine Einmoderation, weil man könnte sagen, in der Somatik machen wir mehr oder weniger Nabelschau oder noch weiter hinein, was hinter dem Nabel innen drinnen ist. Und das ist genau unpolitisch, weil wir uns da genau nicht mit irgendeiner Gemeinschaft beschäftigen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir leben immer in Gemeinschaften. Jetzt sind wir auch zu viert. Einer hat angeleitet, drei haben mitgemacht. Wie platzieren wir uns allerdings in Gemeinschaften? Was für Gemeinschaften kommen überhaupt zusammen? Und dann gibt es ja auch so die Thesen, die Macht. Die politische Macht ergreift ja unsere Körper, gestaltet unsere Körper. Und wie steht die Somatik dazu, wenn sie Körper befreit oder gestaltet? Also in diesem Spannungsfeld eröffne ich das mal und würde gerne quasi eine Runde machen und jeden mal fragen, wo steht ihr denn selber in eurer Definition, wie politisch die Somatik überhaupt ist. Und da frage ich gleich den Thomas, weil er bei mir als erster in meinem Kreis hier ist. Thomas, wie stehst du zu diesen zwei Feldern?
Ja, für mich sind das natürlich keine zwei Felder, sondern das ist ein Feld und das ist ein Bereich, der flexibel ist und davon abhängt, von den Menschen, die sich an somatischen Praktiken beteiligen. Sei das und den Zusammenhängen, wo somatische Praxisen vermittelt werden. Ich bin ja Hobbyhistoriker, somatischer Hobbyhistoriker. Das heißt, ich habe mich ziemlich viel mit österreichischer Protosomatik beschäftigt. Und da sage ich einfach erstmal, dass eigentlich die somatischen Praxisen natürlich aus einem mit einem politischen Bewusstsein und außenpolitischen Bewusstsein schon mal überhaupt erfunden worden sind und geschaffen worden sind, sondern so die protosomatischen Praxisen wie Elsa Gindler oder Elisabeth Mensendijk, die waren feministisch, die waren Suffragetten, die haben über die Befreiung der Frau durch das nach innen schauen, durch das Undisziplinieren und das Aktivieren des Beckens, das in sich schauen, das Explorieren, das nicht mehr Regeln folgen, sondern eigene Regeln erfinden, die haben ja schon eine, wenn man so will, antiautoritäre Praxis geschaffen, die bewusst auch politisch war, die auch oder politisch motiviert war. Und genauso, das waren natürlich auch Freudianer und die waren auch sehr Mittelklasse. Die waren auch sehr Oberklasse und Mittelklasse, bourgeoise Menschen und wo es um das befreite Individuum gab. Diese Arbeit war auch gleichzeitig zum Teil hochrassistisch. Die Arbeit, die war hoch eugenisch. Es ging halt um eine Körpergesundung und der schlechte Körper, der kranke Körper war ein schlechter Körper. Und wenn es ein schlechter Körper war, dann warst du selbst dran schuld und der musste halt dann ausgemerzt werden. Und wir wissen ja auch, wo das irgendwie hingegangen, wo diese Bewegungen sind auch immer politisch gewesen, diese Körperbewegungen. Die sind in meinem Verständnis, die westlichen Körperbewegungen, die waren entweder emanzipatorisch, politisch, oder sie sind nationalistisch, eugenisch, rassistisch politisiert worden. Wie dann eben in Deutschland aus der Ausdrucksgymnastik eine deutsche Gymnastik wurde und nach dem Krieg nannte sich das dann Organgymnastik. Dann wurde man ganz unpolitisch, dann ging es eben nur noch um Organe. Und genauso ist der Anfang für mich Thomas Hanna, amerikanischen Somatik und mit dem ganzen Feldenkreis aus der ganzen Zeit, aus den 60er, 70er Jahren, dieser Bereich, wo man das vielleicht bewusst auch nochmal mit dem Namen Somatik definiert hat. Thomas Hanna hat auch davon geredet, von Bodies in Revolt, der revoltierende Körper, dies gleichzeitig mit natürlich so Leuten wie Herbert Marcuse, die gesagt haben, die politisch, es ist ganz wichtig, sich nicht kommunistisch zu äußern, sondern der Schritt nach innen zu gehen, ist ein bewusster politischer Schritt auch. Das heißt, und genauso hat Feldenkreis über utopische Gesellschaften von bewussten Menschen geredet. Und dann später haben wir halt ganz viele somatische Richtungen, die feministisch sind. Oder jetzt haben wir ganz viel Cultural Somatics, die Black Lives Matter aufgreifen. Das heißt, es gibt ganz viele Bereiche, wo die Menschen, die aktiv sind im somatischen Bereich, es bewusst politisieren. Ja, für mich ist die Somatik und die Körperarbeit nicht automatisch politisch, sondern der Mensch, der dann teilt, oder die Menschen, die daran teilnehmen, müssen eine politische Haltung finden und haben ja auch eine politische Haltung und bringen diese Haltung in die Arbeit. Und dadurch hat diese Arbeit eben entweder eine politische Kraft, mehr oder weniger. Sie hat vielleicht eine revolutionäre Kraft, eine emanzipatorische Kraft, oder es kann halt auch genauso zu einer wohlfühl-neoliberalen somatischen Praxis auf Bali sein, wo ganz viele nette, reiche, weiße Menschen sich bedienen lassen von exotischen, anders Menschen, die halt weniger Geld haben, und da machen wir unseren Somatikurlaub. Das gibt es auch und das ist auch politisch. Also für mich ist es, für mich persönlich sehe ich die Arbeit als eine ganz, ganz tolle Arbeit, eine ganz, ganz tolle Arbeit, ganz, ganz toller Bereich, der ein politisches, wichtiges Potenzial hat. Und gerade in einer Zeit, die immer mehr entnaturalisiert wird, die in einer Zeit, in der wir leben, wo wir immer mehr eben auch über Medien kommunizieren, wir machen das ja jetzt auch hier nicht live, sondern über digitale Medien, und es geht immer mehr in dieser Welt um Beherrschung, Beherrschung der Umwelt, eine Anthropozäne, das den Mensch in den Mittelpunkt stellen, abgesondert von der Natur. Und da finde ich es ganz wichtig, eine Praxis zu haben, die auch uns, unser Menschenbild in Frage stellt und unser Zusammenleben in Frage stellt. Und da gibt es für mich unheimlich viele Perspektiven in der Somatik, wo wir das Politische und das politische Potenziale in der Arbeit, dass wir da rausholen können. Und, ich sage noch eine Sache, dann schließe ich es ab. Ich bin sehr interessiert an einer Form oder an einem Feld, was ich mittlerweile Critical Somatic nennt. Kritische Somatik. Also eine Somatik, die eben selbstkritisch, aber auch gesellschaftskritisch ist und kulturkritisch ist. Und es gab eine kurze Schrift von einer wunderbaren Denkerin, Isabel Ginot, die halt geschrieben hat in 2010, 2011, es ist Zeit, die Somatik bewusst zu radikalisieren. Es ist Zeit, auch die Somatik bewusst zu hinterfragen, ob sie radikal ist oder ob sie politisch ist. Also diese Fragen zu stellen und diesen Weg zu gehen, es auch auszutesten, wie die Somatik politisches Potenzial haben kann, das ist vielleicht ein Schritt, den wir machen. Und das interessiert mich, diesen Schritt zu machen.
Danke dir mal, Thomas. Da waren ja jetzt ganz viele Ansatzpunkte. Ich will mal den Kreis weitermachen. Andrea, wie stellst du dich zu dieser Frage?
Ja, ich sehe meine Arbeit so primär eigentlich gar nicht so politisch, obwohl, wenn ich jetzt dir zugehört habe, auch gemerkt habe, dass sie basiert auf lauter Körperarbeit, Ausdruckstanz, Bewegung, die ich bewusst deswegen studiert habe, weil ich auch auf der Suche war nach dem freien Ausdruck, nach dem reflektierten, nach dem selbstbestimmten Ausdruck, und ja auch merke, dass der auch in meiner Arbeit geweckt wird, eben bei den Menschen, mit denen ich arbeite, und finde auch dadurch, dass ja die Arbeit nicht so ist, wie wir schon auch in unseren Diskussionen festgestellt haben, dass wir nicht anleiten, mach so und so, sondern die Menschen, mit denen wir arbeiten, anleiten, selber hineinzuspüren, selber zu reflektieren, sich selbst wahrzunehmen, aus dem heraus dann in den eigenen Prozess zu kommen, bei sich anzukommen und auch aus sich heraus frei zu werden. Und das ist ja, ich glaube, wenn Menschen so dann rausgehen, das haben wir auch letztes Mal gemacht, das macht sich natürlich auch auf den Außenraum bemerkbar, auf die Mitmenschen, mit denen sie sind, auf die Art, ob sie einfach Strömung mitgehen oder ob sie ihren eigenen Standpunkt dazu sagen oder ob sie diesen Innenraum, ob der ihnen da lebendig bleibt in der Auseinandersetzung mit dem Außenraum, ob sie den einfach zurücknehmen und machen, was ihnen gesagt wird. Und merke in der Gruppenarbeit auch sehr stark, finde ich, da würde ich auch eigentlich sagen, dass das ja auch sozusagen Politik im Kleinen, in den Gruppen, in dem ich gebe freie Tanzgruppen, also Gruppen, in denen frei, also basierend auf dem Ausdruckstanz getanzt wird, auf der Körperarbeit. Und das ist ja ein sehr, also immer sehr berührend, weil die Menschen zum einen achtsam mit sich selber sind, als auch achtsam mit dem Raum und den Menschen um sich, gell? Und das ist ja was sehr Politisches eigentlich auch, oder? Wie man Gemeinschaft gestaltet. Und das, finde ich, ist schon ein sehr schönes Übungsfeld eigentlich fürs Miteinander. Es sind so kleine Zellen für sich in sich, wie bringe ich mich gesellschaftlich ein, wie bringe ich mich in Gemeinschaften ein.
Gut, danke dir mal, Andrea. Florian, wie siehst du dich in diesen einem oder in diesen zwei Feldern? Da war ja schon ein kleiner Widerspruch. Was meinst du zu diesem Thema?
Genau, was Thomas ja schon ausgebreitet hat, ist, dass natürlich jedes Feld, das so gesehen neu entsteht, und da lässt sich auch die Frage stellen, ob die Somatik irgendwann mal neu entstanden ist oder irgendwie doch so unbetitelt schon seit vielen, vielen Jahrhunderten mitfließt. Thomas hat das gut ausgebreitet. Also es gibt immer einen Grund, warum Dinge entstehen. Es gibt Kräfte, die das vorantreiben. Es gibt Kräfte, die das für sich beanspruchen. Also hier, vor allem hier im deutschsprachigen Raum in Deutschland mit Thun Patayan, der einfach das so auch in die Selbstoptimierung, in die Produktion von guten Soldaten hingeleitet hat, ja, wo die Somatik ganz funktionell war. Oder die Somatik ganz funktionell und jetzt eben hin zu einer Somatik, die in ihren Hauptbegründerinnen aus meiner Perspektive hauptsächlich sogar Frauen hat. Und deswegen ist es auch so lustig, dass wir heute mit drei Herren und eine Dame sind. Zur Abwechslung, normal ist da ein Gleichgewicht. Aber ganz, ganz, ohne das jetzt wertend nennen zu wollen, dass die Somatik aus meiner Perspektive mit ihrer Weichheit, die sie oft hat, mit ihrem Schauen in das Subtile und einer wirklichen Rückkehr zum Selbst, und zwar nicht dem Selbstbild, das von außen kommt, sondern dem von innen empfundenen Selbstbild, dass das ein absolutes Politikum ist. Weil wir auf einmal anfangen, in Frage zu stellen, was denn so von außen, nur weil wir halt eben, nehmen wir als Beispiel der Cis-Mann mit einer weiß identifizierbaren Hautfarbe geboren sind, was verändert das schon in dem, wie die Außenwelt uns wahrnimmt, oder wie nehme ich mich selbst wahr? Und wie schnell wird dieses Außenbild ins Schwanken geraten, wenn ich eigentlich gar nicht zu dem passe, wie ich wahrgenommen werde? Und diese Stärkung der Selbstwahrnehmung, und da geht es auch zurück zu diesem, was Thomas geschichtlich ausgebreitet hat, hin zu neuen Bewegungen, die tatsächlich sagen und die oftmals aus dem Black Lives Matter verbundenen Richtungen kommen, wie zum Beispiel das Net Ministry, das zum Beispiel einfach Ruhe somatisch ist, dass Genuss, somatischer Genuss politisch ist, wie Pleasure Activism und all diese Sachen. Also das ist ein ganz großes Feld, wie sich diese Thematiken, die Thomas ausgeführt hat, in den aktuellen politischen Diskursen wiederfinden. Und die Somatik ist da immer so ein Mitschwung, die schwingt in dieser Spirale der Geschichte mit. Aber ein Punkt, den ich noch kurz mit dazu erwähnen möchte, ist aus meiner Perspektive die Ebene der somatischen Politik durch die Zugänglichkeit, womit die Somatik gerade, glaube ich, noch ganz schön zu kämpfen hat. Wer hat einfach Zugang zu unseren Methoden? Wer hat Zugang zu den Ausbildungen und im Endeffekt auch wieder in der Hand, wie Somatik weitervermittelt wird, vor allem in unserem westlichen Bereich? Und warum finden wir in somatischen Rollen eben hauptsächlich weiße Menschen? Ja. Und wie können wir uns als Somatiker selbst diese Frage stellen und uns auch der Herausforderung stellen, unsere Sprache und auch unsere Vermittlung und auch die tatsächliche Zugänglichkeit, sei es abhängig von Ressourcen, die finanziell sind, zu entpolitisieren kann man Dinge nicht, aber einfach diese Zugänglichkeit zu schaffen. Ja, das sind für mich präsente Themen in der somatischen Politik oder politischer Somatik.
Ja, danke dir, Florian. Jetzt habe ich ja jede Menge Stichworte bekommen und auch mir ein paar Notizen gemacht. Zum einen möchte ich auch noch Thomas bestätigen, die politische Richtung jeder somatischen Arbeit hängt von den handelnden Personen ab. Ja? Und ich habe somatischen Arbeiten erlebt, die nicht emanzipiert waren, sondern autoritär. Ja? Ich habe auch schon erlebt, dass quasi Feldenkrais ziemlich autoritär unterrichtet worden ist, weil es liegen alle in der Reihe, einer sagt an, alle machen die gleichen Bewegungen. Und dann sagt der Lehrer noch, das hätte herauskommen sollen. Ja? Aber es kann ganz, ganz, ganz anders auch unterrichtet werden und es ist immer noch Feldenkrais. Ja? Das heißt, es hängt wirklich davon ab, was für eine politische und menschliche, ethische Einstellung die Person hat, die das unterrichtet und weitergibt. Ja? Also, und wenn du gesagt hast, die zwei Richtungen, wie das entstanden ist, ja, irgendwie Andrea und ich, wir haben eigentlich uns kennengelernt, weil wir beide eine Kladek, Rosalia Kladek-Ausbildung gemacht haben. Und da ist wirklich dieses, zum einen geht es zwar ums innere Spüren, zum anderen ist aber total was Autoritäres an dem ganzen System. Das heißt, man spürt zwar, aber dann wird gesagt, was richtig oder falsch ist und ob du richtig oder falsch gespürt hast. Ja. Also, und das ist immer irgendwie drinnen in dem Ganzen. Ja. Für mich, was Somatik und Politik für mich eine Frage ist, wie stehen wir quasi im kapitalistischen Feld, weil wir verkaufen ja irgendetwas, wenn wir unterrichten. Ja, wir unterrichten ja nicht gratis oder wir müssen in Institutionen sein, die das anerkennen und von der Gesellschaft finanziert werden. Ja, und dadurch wird das dann auch entschieden, wer überhaupt teilnehmen kann an unseren Kursen. Das sind entweder Leute, die sich das leisten können, ja, oder die in die Institution hineinpassen, wo das unterrichtet wird. Also wir sind ja nicht im freien Feld, sondern wir versuchen ja da irgendwie zu überleben in dem Ganzen und das zu verkaufen. Gleichzeitig ist es ja dann auch sehr prekär. Durch Corona ist es noch prekärer worden, weil wir ja Nähe brauchen, weil wir Berührung brauchen, weil wir Gruppen nahe zusammen brauchen. Das ist so ein politisches Feld, was mich interessiert. Noch etwas anderes, was ich ansprechen will, weil Thomas auch gesagt hat, er ist ja ein Hobby-Historiker, woher die Somatik kommt. Ein großer Teil, eine große Inspiration kommt ja aus dem deutschen und österreichischen Raum der Zwischenkriegszeit. Ja. Heute ist aber quasi die somatische Sprache zu 99% Englisch. Ja, es wird ja selbst, wenn in Berlin eine Veranstaltung ist, in der Veranstaltung Englisch gesprochen. Ich habe extra dieses somatische Quartett mal auf Deutsch versucht. Das heißt, in was für einer Sprache reden wir überhaupt? Ja, es gibt ja auch somatische Techniken, die ganz aus ihrem Ursprungsland in ihrer Sprache passieren, die aber quasi im somatischen Diskurs eigentlich nicht vorkommen, weil der somatische Diskurs auf Englisch geführt wird. Ja? Ich denke, darüber sollten wir auch ein bisschen nachdenken. Und noch ein ganz anderes politisches Feld, was mich im Zusammenhang mit der Somatik interessiert, sind die Körper und Orte, die wir hier haben, und wie geprägt sind die noch durch Faschismus und zwei Weltkriege. Ja, das ist mein Hobbyhistoriker hier in Österreich irgendwie zu finden, dass es da keinen unschuldigen Flecken gibt. Überall, wo man hinkommt und sagt, boah, da ist es so schön. Wenn man ein bisschen hineinnaselt, hört man dann die unglaublich schrecklichsten Geschichten. Ja? Wenn man mit Leuten redet, die in den 40er, 30er Jahren geboren sind und jetzt 80 Jahre alt sind und hört, was die körperlich durchgemacht haben. Und wenn ich die dann behandle, ja, dann habe ich ja quasi all das in meinen Händen und in unseren Körpern. Das heißt, die Mächte, die da gewirkt haben, diese furchtbaren und radikalen und starken, sind ja auch noch präsent in den Körpern. Und das ist ein Feld, was mich sehr interessiert, quasi, wie können wir heute damit umgehen, dass wir da in eine heilsame Richtung kommen. Und damit gebe ich wieder mal das Mikrofon frei, sozusagen. Wer will denn hineinspringen in den Ring?
Ich habe die Somatik kennengelernt und arbeite auch in forsche natürlich selbst weiter mit dem Ansatz, dass wir, auch wenn wir eine kleinste Feststellung haben, sich immer weiter fragen und immer wieder fragen. Und wenn wir dort zu was Neuem kommen, die Möglichkeit haben, dieses Kleine wieder aufs Große zu übertragen, aber auch diese Linse wieder scharf zu stellen. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Stärken dieser Methodik, wenn man sie eben so anwendet. Mein kleiner Hund spielt hier rum. Wenn man sie so anwendet, dass man dieses ständige Hinterfragen, und das ist für mich ein sehr forschendes Arbeiten sogar, und da kann uns wahrscheinlich Thomas mit seinem Hintergrund auch mehr zu sagen, aber ich glaube, das macht uns alleine schon fähig, dass alles, was da eventuell an diesem kolonialistischen Rucksack noch an uns hängt, über kurz oder lang tatsächlich abzuwerfen. Aus der Methode hinaus, wie sie eigentlich für mich in meiner Perspektive vorgeht.
Es gibt ja andere somatische Methoden auch. Ja, es ist ja nicht die Methoden, die anderen die ganze Zeit Fragen stellen, sondern es gibt ja auch somatische Methoden, die sagen, so ist es und so ist das der beste Mensch und das solltest du lernen. Ja, also die gibt es ja auch. Oder die Menschen, die das so unterrichten. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja schon die Idee, das selbst, also das nicht richtig und falsch, oder? Also
ich denke, so, wenn man mal von Thomas Hanna anfängt, also der ja das erst zuerst so theoretisiert hat, das ist schon eine antiautoritäre Erfahrungs- und Suchungspraxis und genauso schon in Gindler angelegt. Also es geht um Suchen, keine Antworten finden, nur die eigenen Antworten finden, die miteinander Antworten finden, nicht korrigieren und so. Also was alles andere würde ich auch nicht als Somatik beschreiben. Es gibt viele, die benutzen diesen Begriff, aber die sind weder ausgebildet, die Leute, noch haben sie die Bildung, das eigentlich zu vermitteln, und die verschreiben halt wieder. Das ist kein, ich denke, dass das Wichtige an der somatischen Arbeit ist, dass die innere Autorität angeregt wird, die innere Entscheidungskraft. Und ich meine, ich bin Deutscher, ich lebe seit 1982, nicht immer die ganze Zeit, aber die meiste Zeit in Großbritannien. Ich bin auf so eine Arbeit in den 70er Jahren schon gekommen, als ich in Deutschland Pädagogik studiert habe. Und da haben wir das unter Antipädagogik. Mhm. Ja, unter Antipädagogik lief da Feldenkrais. Und das war für mich der Hammer. Das war für mich der Hammer, in den Körper kommen. Mein Vater war ein Nazi-Soldat und der war mit so einer Art und Weise aufgewachsen. Und so sind wir erzogen worden mit dem Rohrstock. Und richtig und falsch und den Willen brechen. Und ich habe 20 Jahre lang Holocaust-Arbeit gemacht mit Leuten, mit Holocaust-Überlebenden, Theaterarbeit und körperlich gearbeitet mit denen und geschrien und gesungen und auf der Bühne und in Konzentrationslagern gearbeitet und so. Ich habe die Leute an der Hand gefasst und die haben mich an der Hand gefasst, alte Holocaust-Überlebende. Und über so eine spürende und oft auch schmerzliche und traumatische Arbeit bin ich zu einem sehr glücklichen und zufriedenen und fröhlichen Menschen geworden, der eigentlich mehr unterdrückt war. Als ich 18 war, war ich kein glücklicher Mensch, wo ich herkam. Ja? Und wo ich immer nur sagen kann, durch diese Arbeit zusammen mit der kreativen Arbeit, immer mit vielen Menschen und aus der eigenen Kultur rauskommen, habe ich mich total verändern können. Und nicht nur, das ist eine wirklich organische, tiefe Veränderung. Das ist wieder das, was Florian angesprochen oder ich weiß, ob Dieter oder Florian haben es beide angesprochen, das Trauma, ja, das kulturelle Trauma, was ja nicht nur in uns, nicht nur in der ersten Generation, die das direkt mitgemacht hat, sondern Trauma trägt sich ja wie ein Schneeballeffekt über mehrere Generationen, über endlos hinfort letztendlich, und Trauma wird ja dann zu Kultur. Ja? Und diese, ich habe mich ganz lange so mit dieser Nach-Nazi-Kultur beschäftigt und mir war das dann auch klar, warum sind da eigentlich 23 Feldenkrais-Ausbildungen in Deutschland und zwei in England? Ne? Warum sind die da seit den 70er Jahren, 80er Jahren schon? Na klar, es brauchte in Deutschland, die haben genug Geld gehabt, im Westen zumindest, ist das reingepumpt worden und die Leute wollten auch weg von ihrem Trauma und eine innere Würde finden. Dadurch ist diese Arbeit auch unheimlich populär geworden, anders als in Deutschland. Aber was mir jetzt, ich arbeite ja in Institutionen in England und ich habe 10 Jahre lang eine Tanzabteilung geleitet mit benachteiligten jungen Menschen. Ja, Menschen, Arbeiter, Leute von verschiedenen Klassen, von verschiedenen Hautfarben. Und wir haben mit den Kindern, mit den Kids, haben wir Somatik gemacht und choreografische Praxis und interkulturelle Arbeit. Und das war der absolute Hammer. Das war einfach der absolute Hammer, was wir da für eine Bildung geleistet haben. Es wurde natürlich dann irgendwann der Kurs gekürzt. Aber ich sehe jeden Tag junge Leute, die überhaupt keinen Zugang zu ihrer Körperlichkeit haben. Überhaupt keinen. Nur an, oder auch zu ihrer Bildung, wo sie sagen, sie sagen jetzt in den Tutorien, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt was gefragt werden. Und das ist das erste Mal, dass wir was gefragt werden nach dem, was hier eigentlich in uns ist und wie wir uns eigentlich verhalten mögen oder könnten. Das ist uns bisher immer nur gesagt worden, so ist es richtig, so macht das und das macht er nicht. Also diese auf der einen Seite dieses nach innen schauen und den jungen Leuten heutzutage, die nur durch externe Medien geprägten Umfeld aufgewachsen sind und die auch einen kolonialistischen Körper tragen. Die englischen Kinder, die englischen Jugendlichen haben eine völlig kollabierte Körperlichkeit zum großen Teil, weil die so einen Autokolonialismus da haben, ja, in einer Gesellschaft, die schon so lange industrialisiert sind, das ist unglaublich. Und dann sie von innen wieder irgendwie so einen Aufbau, einen Fluss und eine Kraft zu finden, ganz toll. Und dann eben das, die Möglichkeit des Kritischen in der Arbeit, die Möglichkeit der Fragestellung, finde ich ganz, ganz wichtig. Dieses nach innen gehen, wieder die eigene energetische Körperlichkeit, die eigene gelebte Körperlichkeit erfahren zu dürfen, werten zu dürfen, dass das einen Wert hat, dass das Wissen ist, dass das ich bin und dann gleichzeitig das in Frage stellen, finde ich genial in der Arbeit, genial. Und das finde ich auch politisch, subversiv.
Ja, ich bin jetzt ganz fasziniert, wenn ich dir zuhöre, Thomas, auch weil ich deine Leidenschaft da spüre, erstens für die Arbeit und zweitens für deine politische Einstellung, ja, die da ja quasi wie eins rüberkommen. Ja, aber ich habe auch andere Menschen erlebt, ja, also so jemanden, wo das kritisch Fragen, das in der somatischen Arbeit drinnen ist, diesen Menschen zu den Reichsbürgern gebracht hat, die ja auch irgendwie Kritik draufschreiben und irgendwie eine Freiheit vom Establishment, ja, und von den Reichsbürgern in die Verschwörungstheorien gekommen ist und deswegen quasi Holocaust-leugnerische Bilder gepostet hat, ja, und dieser Mensch organisiert aber auch quasi ein somatisches Festival. Ja, also wenn du sagst quasi, das ist ja aber quasi bei Thomas Hanna schon so drinnen und, ja schon, aber man kann auch das ganze Somatik in eine andere
Welt hineinbringen. Ja, aber Dieter, ich sag's einfach nur, das sind keine seriösen Leute. Das sind keine
seriösen nicht.
Leute. Die haben sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Die haben sich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich kenne auch, sag's nur ganz kurz, ich kenne auch die gleichen Leute. Ich war bei denen in der Heilpraktikerpraxis. Da liegt alles vom Kopfverlag. Da liegt alles, die rechtsradikalen Naturschriften vom Kopfverlag liegen da. Und da kannst du dann deine Hakenkreuze gleich mitkaufen. Weißt du? Und natürlich ist diese ganze Richtung auch verseucht. Aber das rechtsverseucht. Das sind aber keine seriösen Leute. Und das kannst du auch sofort sagen. Jeder, der das nicht versteht, aus welchem emanzipatorischem Geist diese Arbeit kommt, der hat mit dieser Arbeit nichts zu tun. Und das ist auch ein Manko in den Ausbildungen, dass diese politische und ethische Ebene oft nicht mitvermittelt wird. Das finde ich ein Manko. Und es gibt ja ein Modell ich bin dann still danach, ja, von Nicole Anderson, das hat sie 2008 geschrieben, hat sie nicht fertig geschrieben leider, ein Modell zur kritischen Somatik, Critical Somatic. Und das sagt sie einfach, wenn man somatisch kritisch studiert, dann muss man sich eben auch mit kritischen Theorien auseinandersetzen. Und man muss sich auch, das darf nicht nur als eine Praxis vermittelt werden, sondern die Theorie und die Ethik muss auch angesprochen werden und mit, dass man gleich eine Haltung zeigt. Das geht für mich gar nicht, also das ist für mich auch grauenhaft.
Ja, Ja, und da ist es ja leider auch so, jetzt schalte ich mich schon wieder ein, weil es, denke ich, auch das Theorie-Manko gibt in der Somatik. Ja, also ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung, mir wurde nicht einmal, sondern öfters gesagt, don't think, just do it. Ja, und dann habe ich gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ich gebe mein Denken nicht auf. Das Denken ist ganz wichtig. Natürlich ist diese Arbeit das Spüren des Körpers, aber deswegen gebe ich mein Denken nicht auf. Ja, aber das ist wirklich in den Ausbildungen vermittelt worden. Ja, und wie du sagst, ja, kritisches Denken, emanzipatorisches Denken, emanzipatorisches Handeln, woher das kommt und wie das mit der somatischen Arbeit verbunden ist, wäre ganz, ganz wichtig in diesen Arbeiten. Und in meiner Erfahrung ist ja, ich unterrichte ja auch, ich habe auch Kurse und Gruppen und längere Ausbildungen vermittelt und ich habe gedacht, das ist auch so einfach in der Arbeit drinnen, weil es um Selbstspüren, um Dialog, um Achtsamkeit, um Mitgefühl und all das geht. Und in dem Moment, wo ich dann zuschaue, na, wie arbeiten, wo ich quasi Supervision mache, bei manchen denke ich mir, haben die überhaupt nichts kapiert? Ja, die fangen dann sofort an, den Leuten zu erzählen, was sie tun sollen und was ihr Problem ist und so. Also es ist schon verstörend, weil Menschen nehmen dann quasi die Freiheit, um sich zu entwickeln, sehen aber auch nicht, quasi können das nicht theoretisch dann auch behirnen und sagen, ah, weil es mir geholfen hat, sollte ich das bei anderen auch machen, sondern machen dann ganz was anderes. Ja? Okay, jetzt bin ich mal wieder still. Entschuldigung. Okay, ja, bitte.
Also mich freut es jetzt eigentlich, dass wir das so differenzieren, jetzt die somatische Technik, dass es tatsächlich eigentlich sich, wie du, Thomas, es auch gesagt hast, Somatik dadurch auszeichnet, dass die somatische Arbeit einen Zugang zur eigenen Reflexionsmöglichkeit eigentlich weckt, gell? Und ein Vertrauen gibt, indem es ein Vertrauen gibt in die Eigenwahrnehmung und in das Sprechen über die Eigenwahrnehmung auch ein Vertrauen gibt, in sich auszudrücken, oder? Auch sprachlich, auch verbal sich auszudrücken. Das kann man eigentlich schon so sagen, finde ich. Und dass das genau so dieses ganz individuell, es ist ja eigentlich was eine große Individualität fördert, die Somatik, gell? Weil jeder Körper anders, weil jeder eingeladen ist, es bei sich zu spüren und bei sich Antworten zu finden. Und da bräuchte es jetzt, ich habe jetzt so gedacht, wie viel Theorie braucht es dazu? Oder für mich braucht es eigentlich nur ein konsequentes in Resonanz sein und respektvoll die Antworten ab oder fördern, dass Antworten kommen. Und dass nichts nachgeplappert wird sozusagen, gell? Ich weiß nicht, wie viel Theorie es dazu braucht. Ich habe mich auch viel befasst mit Theorien, aber glaube, könnte ich jetzt gar nicht beantworten, wie viel Theorie es braucht oder ob es einfach nur eine achtsame Praxis braucht, die da auch geschult ja, ist.
Komme ich nochmal kurz zu Florian, dann leite ich vielleicht über. Was der Florian gesagt hat, also heute fangen wir darüber an zu denken, wer nimmt überhaupt dran teil? In welcher Intersektionalität stehen wir eigentlich? Also wer darf hier überhaupt dran teilnehmen? Ich habe Klassen unterrichtet, wo drei weiße Menschen waren, die anderen waren alle people of color, black, brown people, ganz lange in so einem Kontext. Das Ganze, und dann habe ich mir auch überlegt, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Mache ich hier meine Weiße, wer bin ich hier eigentlich, dass ich meine Sachen hier den Leuten vermittle? Und ich muss mich auch irgendwann mal in Frage stellen, ich kann das aber nicht, ich kann nicht über meinen eigenen Schatten springen, ohne auch Theorie zu haben. Das ist ganz wichtig für mich, das zu sehen, wow, okay, ich muss meine eigene soziale Position auch hinterfragen können. Und dazu brauche ich irgendwie Gespräch, Theorie, Zuhören. Da gibt es ganz viele Leute, die sich ganz kritisch schon mit auseinandergesetzt haben. Und das ist heute ja ein ganz großes Thema. Wer kann da teilnehmen? Ist das, und wie kann sich die Arbeit zeitgemäß, nicht nur zeitgenössisch, sondern auch zeitgemäß weiterentwickeln, dass sie nicht nur exklusiv und elitär ist? Weil die Arbeit ist ja, für mich eine Gefahr in der somatischen Arbeit ist ja, wie, dass sie elitär ist und sehr ausschließlich weiß ist. Dann höre ich damit
mal. Ja, weil sie halt auch wenig bei uns zumindest wenig in Schulen oder in öffentlichen Institutionen, das müsste ja dann in Institutionen integriert sein, damit der Zugang an eine breitere Bevölkerung geht, gell? Das wäre, also Körperbildung, wie.
Darf ich zwei Wörter von Thomas aufgreifen? Dieses Exklusiv und dieses Elitär. Und vor allem in diesem Elitären, und das sehe ich hier in Berlin ganz oft, das war auch die Stadt, in der ich lebe und hauptsächlich arbeite, neben dem Online, dem aktuellen, ist dieser Punkt, dass unsere Methodiken, die geschichtlich entwickelt sind, herausgelöst werden und zu einer Art von Selbstoptimierung eingesetzt werden. Das habe ich die letzten 10 Jahre bestimmt schon bei Yoga beobachtet. Ja? Bei jungen Damen, die in Berlin Mitte in Agenturen arbeiten und sich durch ihr Yoga die mögliche Konzentration nötig, um im Lunch, nach dem Lunch-Yoga dann in die Arbeit und dann noch besser und noch schneller und aber ganz entspannt dabei zu bleiben und ganz verbunden zu sich selbst. Aber es ist diese Verbindung zu dem Selbst in einer Welt, die noch stattfindet, das wurde dann ganz oft vergessen. Und dass da ganz viele selbst in einer Einheit eigentlich leben sollten. Mhm. Und ich hatte auch bei verschiedensten Erfahrungen Kontakte mit Menschen, die gehört haben, was meine Arbeit ist, was meine Forschung so gesehen ist, so in dieses in den Kern kommen, aber immer in Verbundenheit. Und wie wir das harmonisch gestalten können. Hatte aber bei manchen Leuten das Gefühl, deren Interesse in somatische Arbeit oder eher noch sogar die Methoden ist, ich hole mir das daraus, was mich noch schneller, noch besser, noch funktionsfähiger macht. Und da gibt es eben vor allem gerade so eine Bewegung im Coaching, die sich da so aus der Somatik rausziehen, so ja, um
Selbstoptimierung, mehr, oder? Ja.
Genau, ja. Genau, das ist das Stichwort. Und da müssen wir irgendwie schauen, wie können wir unsere Arbeit von eben sowas, auch wie Thomas und Dieter haben da ganz, anscheinend ein ganz konkretes Beispiel, das ich nicht kenne, aber wie reagieren wir eben auch darauf als somatische Community? Wie gibt es denn eine somatische Community? Wie distanziert man sich, wie antwortet man auf eben solche Bewegungen?
Ich denke, das sind einfach, dass man überhaupt erstmal anfängt, solche Fragen zu stellen, und solche Gespräche zu führen oder über solche Sachen schreiben. Also wir machen jetzt das Body IQ Festival in Berlin wieder und das letzte Mal, ich habe mich sehr stark für eingesetzt, dass wir das Thema kritische Somatik, dass wir versuchen, eine kritische Somatik anzuregen und nicht nur diese Selbstoptimierungssomatik. Elitäre Selbstoptimierung. Und jetzt einfach genauso. Und jetzt stellen wir in Frage, wer macht das eigentlich? Das heißt, wir haben ein viel größeres Organisationsteam und es kommt immer wieder diese Frage auf, wo machen wir das? Wer kann da teilhaben? Wie können wir das? Also wir fangen an, selber auch diese Fragen zu stellen, die keine rein somatischen Fragen sind, sondern die kontextuelle, und wir bringen politische Fragen in die Somatik rein. Ja? Und dann wird es total spannend und dann machen wir das als erwachsene Menschen. Und als politische Menschen. Mhm. Und es ist immer wieder neu. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und die anders anzuwenden und so. Das ist schon spannend.
Ja, das finde ich super wichtig, dass du das machst, Thomas. Ja, weil, wie ihr anderen auch gesagt habt, diese Selbstoptimierung. Für mich ist das dieser Widerspruch, weil es in der Somatik ums Individuelle geht, um das ganz eigene individuelle Spüren. Und damit falle ich oder kann ich in dieser Zwang nach Individualität hineinfallen, die der Kapitalismus ja von uns verlangt. Ja? Ich soll ja auswählen, dieses Produkt und nicht das andere und. Und damit falle ich ja in das hinein. Ja? Wie kann ich quasi aus dieser gefühlten Individualität einen Schritt in Verbundenheit machen und nicht in Konsum. Ja? Also das ist für mich irgendwie die große Frage. Ja? Interessant war für mich, als ich mal versucht habe, das Wort Verbundenheit ins Englische zu übersetzen und Google hat mir ausgespuckt Solidarity. Ja? Solidarität, was ja quasi wieder ein politisch gibt, geprägter Begriff ist, und Verbundenheit ist ja eigentlich kein spiritueller Begriff. Ja? Aber genau das macht es für mich aus. Wie kann ich aus dieser gespürten Individualität in eine Verbundenheit oder in eine Solidarität hineinkommen? Das ist für mich mal die gute Frage an euch.
Ein Wort, das mir so entgegenblinkt aus deinem Sprechen, Dieter, das ist einfach auch, es ist Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, durch diese Verbundenheit, oder ich würde das Angebundenheit nennen, an mein Selbst, dann wiederum in Welt. Und dieses Erfahren, glaube ich, dass eine Solidarität für mich als Konsequenz entwächst. Und ich weiß nicht, wie ich anders programmiert sein müsste, außer dass mich diese Arbeit auch tatsächlich nicht nur immer wieder tiefer, um zu unserem Beispiel vom Beginn zu gehen, in meine Füße hineinspüren lässt oder mich zu beobachten, wie mein Gang ist oder wann ich mich mit der Welt, denken wir mal an Environmental Somatics, in Verbundenheit und Einklang fühlen kann, sondern tatsächlich hin zu einem Punkt, dass ich das auch übertrage. Ja. Hatte mit diesem Bild gearbeitet vorhin, als wir angefangen haben, so, okay, du betrachtest dich von außen, und ich glaube, darin sind wir alle sehr, sehr gut. Wir können sehr gut einschätzen, wie die Welt uns wahrnimmt, in den meisten Fällen zumindest, aber dieses Betrachten von innen und dann diese Rückkopplung. Und die schafft für mich einfach ein Bild von Welt, das dem vorherrschenden Äußeren nicht unbedingt konform ist, und dass das unglaublich mich verlangsamen will ich es auch nicht, aber ich will das rückanbinden an was uns eigentlich im Kern wichtig ist.
Bevor wir eine Endrunde machen, möchte ich noch ein Feld ansprechen. Wir haben jetzt alle irgendwie aus einer pädagogischen Sicht gesprochen. Ich arbeite aber auch als Therapeut richtig im Einzelsetting. Und da ist es nochmal anders, weil ja quasi wirklich die Leute kommen, mich bezahlen und dafür irgendetwas Heilsames herausbekommen wollen. Und das ist auch der Deal, und auf den muss ich mich auch einlassen. Ja. Und die manchmal quasi den philosophischen Hintergrund überhaupt nicht interessiert, sondern quasi nur, kann ich Ihnen helfen? Ja? Und ich kann Ihnen helfen, ja, merke aber quasi geistig, philosophisch, politisch, gemeinschaftlich haben Sie nichts mitgenommen. Ja? Manchmal habe ich mir gedacht, quasi, wenn ich auf eine Contact Jam gehe, quasi, und dort geht es dann allen viel besser. Die Leute, die sich dort nicht hintrauen, die kommen zu mir in Einzelbehandlung und bezahlen mich und machen das als Konsum. Ja? Ermöglicht mir aber quasi, dass ich davon leben kann, damit ich wieder auf Contact Jams gehen kann. Das ist ja sehr, sehr, sehr komplex verwobenes Feld auch quasi. Das ist, denke ich, auch zu hinterfragen, weil natürlich wäre es schön, quasi ich könnte das, was ich weiß und kann, weitergeben, etwas, wo man nicht irgendwie in Kunde- und Kaufmodus ist, aber das ist in unserer kapitalistischen Welt nicht so einfach zu tun. Ja? Dieses werfe ich euch auch noch hin. Wer nimmt den Ball?
Ja, ich nehme den Ball ganz kurz. Also ich bin ja Feldenkreis-Mensch auch. Ich komme aber aus einer Labern- und Ausdrucksanschiene auch. Und da haben wir natürlich gleich von vornherein das Therapie ausgeschlossen. Das heißt, wir sagen, es ist ein Lernen. Und es ist ein Lernen und eine Veränderung, vielleicht einen therapeutischen Effekt. Und eine Veränderung im Körper passiert und im Selbst passiert durch dieses Lernen. Und der Prozess ist ja oft ein Dialog, eben was brauchst du, wie geht es mir, geht es dir anders. Es ist ein dialogischer Prozess, wo ich Natürlich kommen die Leute erstmal mit so einem Konsumverhalten, aber wenn sie lang genug kommen, verstehen sie auch, dass es um ihren eigenen Prozess geht und um dass es auch nicht darum geht, dass ich jetzt hier eine andere Funktion durch mein Behandeln schaffe, sondern dass ich einen anderen Umgang mit dem Selbst und der Welt anrege. Also Feldenkrais ist ja nur dann letztendlich gut und komplett, wenn sich was verändert in meiner Beziehung zur Umwelt. Es ist ja keine Körperarbeit. Wir lehnen das ja ab, diesen Begriff Körperarbeit lehnen wir ab, sondern es geht um funktionale Integration und Funktion ist der Umgang, mein Umgang mit der Welt. Das heißt, es ist schon dieses Dialogische und dieses Beziehungsmäßige und vielleicht auch das Solidarische. Und manchmal ist schon in der Arbeit drin und manchmal ist es auch schon vielleicht politisch genug, in dem Moment, wenn ich den Menschen begegne, dass ich als Mensch den anderen Menschen in meiner Handlung mit denen solidarisch begegne. Dass ich als Practitioner diesen Menschen im 1:1 oder im Gruppenbereich, dass ich denen liebevoll, empathisch und solidarisch begegne. Und mich auch für die interessiere, außerhalb ihrer Körperlichkeit. Das heißt, wie sind die in der Aktion, das ist jetzt schon wieder fast sozialistisch oder kommunistisch, marxistisch, wie sind die in der Aktion in der Welt integriert? Und dass ich auch versuche, dieses Gespräch anzuregen, dass es nicht darum nur geht, nach innen zu schauen, sondern es geht auch von innen in die Aktion nach außen, in die Interaktion mit dem Außen und diese Fragestellungen anzuregen. Manchmal geht das und manchmal geht es eben nicht. Oder so. Aber klar, das ist halt, und es ist auch immer wieder die Frage, wie verkaufe ich meine Arbeit? Wie verkauft sich so eine Arbeit wie Feldenkrais? Wird immer mehr so beschrieben, ja, free your back, free your spine, ne? Better breathing. Es wird halt so recht, ganz schnell wird es halt reduktionistisch. Aber letztendlich muss ich mich immer wieder auch dran erinnern, wie kann ich mit diesen Menschen anders umgehen? Wie kann ich in dialogisch und solidarisch in Dialog mit den Menschen eingehen? Da hat es schon für mich ein kleines Politikum.
Ja,
es ist ja auch so, dass das nur kurz, weil ich ja auch als Bewegungsphysiotherapeutin arbeite, eben, wo die Menschen oft aus dem Grund kommen, weil sie Schmerzen haben, jetzt nicht primär eigentlich um ihr Körper in ihrer Körperwahrnehmung zu arbeiten, das ist gar nicht, oder ich denke mir auch so, wie du jetzt sagst, man bewirbt den Feldenkraiskurs mit Free Your Spine, weil das irgendwie, das ist sozusagen die Motivation hinzukommen, oder? Und ich finde das ja auch eine schöne Möglichkeit, auf diesem Weg dann diese Eigenreflexion zu entdecken, diesen erstmal in Dialog zu kommen und dadurch, dass das bei uns in der Gesellschaft nicht so breitflächig, wie wir auch gemerkt haben, integriert ist, ist das ja eine schöne Möglichkeit eigentlich auf die Art auch in ein neues Selbstbewusstsein zu kommen und eine Verbundenheit mit sich selber. Und ich finde, dass die Verbundenheit mit dem eigenen Körper auch spürbar machen kann, auch dann die Verbundenheit mit dem Außen, gell?
Ich lasse mich ganz kurz, Dieter, weil ich weiß, ich sehe die Zeit ganz genau.
Ah ja.
An Andrea, Thomas, Dieter, was ich gerade, mir resoniert so ein Sprichwort, warum man kommt, ist nicht so wichtig. Wie man wieder geht, ist das, was zählt.
Ja, nur genau. Nur ja. Sie müssen erst mal kommen, sozusagen.
Genau. Ja. Deswegen, fair enough, wie wir unsere Kurse alle benennen. Es ist nur wichtig, dass wir den Inhalt wahren und dass wir auch die Lineage und die Herkunft und das Erbe, das wir mit der somatischen Arbeit in als vier weißgeborene, weißlebende, wahrscheinlich alle mittelständig und alles vermitteln, genau. Und das von meiner Seite auch abzuschließen nochmal ist, ich eigentlich den Satz, den ich immer in meinen Kursenklassen erwähne, ist, dass es in der Somatik geht es um dich, ja, in dir, in Welt. Also du in Welt, in dir. Nee, du in Welt, du in dir, in Welt. Jetzt habe ich es. Einfach um das immer wieder in Kontext zu stellen. Und genau. Dieter, machen wir noch eine kleine Abschlussbewegungssequenz oder gehen wir, dann würden wir drüber gehen? Wie ist euer Gefühl?
Ja, gehen wir drüber und machen die Abschlusssequenz. Ja. Auf was ich, Thomas, danke, ist das Wort solidarischer Dialog. Ja, um das geht es wirklich. Ja. Meine Abschlussworte, die ich auf der Wien Jam, auf der Contact Jam, die ich 5 Jahre gehostet habe, immer gesagt habe, waren 3 Sätze und die waren: schafft solidarische Räume, unterstützt solidarische Räume und lasst euch nichts gefallen. Gut, Thomas hat sich bereit erklärt, noch ein bisschen zum Abschluss spürend anzuleiten, ja, damit wir vielleicht aus unserem Spüren in solidarischen Dialog treten können. Wir geben noch 5 Minuten Zeit, das heißt, wir machen 5 Minuten länger und freuen uns schon, wenn Thomas uns jetzt anleitet. Bitte, Thomas. Du hast dein Mikro ausgeschaltet.
Ja. Das Mikro erstmal wieder. Machen wir einfach. Kommt einfach mal so ins Sitzen und ihr könnt die Augen aufhaben oder euch schließen und schaut einfach mal, wie ist es jetzt einfach so im Raum zu sein? Ist da eine Wahrnehmung von eurem eigenen inneren Raum? Und wie ist die Wahrnehmung von dem Umraum? Könnt ihr euch mal die Zeit nehmen einfach und dieses Privileg mal nutzen, die Zeit zu haben, mal nach innen und nach außen zu schauen. Vielleicht erst mal nach innen und dann nach außen oder nach außen und dann nach innen oder vielleicht gleichzeitig. Wie macht ihr das? Und wenn ihr so ein bisschen ein Gefühl habt, euch eingestimmt zu haben, sensorisch in das Innere und das Äußere, wie ist so eure Erdung, wie ist euer Bezug zum Boden, zum Sitz, vielleicht durch das Becken oder die Beine, wie sie euch unterstützen? Wie ist eure Beziehung zum Boden auch durch die Füße, wie wir es vorhin schon im Stehen probiert haben? Und dann schwingt einfach mal so ein bisschen oder lehnt euch einfach, ich will dieses Wort schwingen nicht benutzen, das ist ein altmodernistisches Wort. Lehnt euch einfach mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten und schaut mal, als wärt ihr wie so ein Segelschiff auf so einem ganz stillen See, was so ein bisschen schaukelt nach vorne und zur Mitte und nach hinten. Wie kommt ihr immer wieder zur Mitte zurück, wenn ihr euch ein bisschen zu weit nach hinten lehnt? Wie kommt ihr wieder in die Mitte? Wenn ihr euch nach vorne zu weit veräußert, wie kommt ihr wieder zur Mitte? Was ist das für ein Spiel, für ein Pendeln? Vielleicht das Gleiche mal nach rechts und links probieren, nur kurz. Und wie kommt dieses Becken damit? Wie spüre ich da den Boden? Wie verändert sich meine Beziehung, wenn ich das noch kleiner mache, wenn ich das so klein wie möglich mache? Wie verändert sich so meine Erdung? Dann gehe ich nochmal von vorne nach hinten. Und jetzt mache ich das mal bewusst mit meinem Becken. Ich setze das mal in so einer feldenkreisartigen Weise von vorne nach hinten, rolle ich mal das Becken, sodass ich gar nicht mehr so viel nach vorne und nach hinten gehe mit dem Oberkörper, sondern ich werde vielleicht ein bisschen kleiner, mache mich mal ein bisschen kleiner. Und dann mache ich mich wieder so da, wo ich hergekommen bin. Mache ich mich ein paar Mal, wie kann ich mich so ein bisschen kleiner rollen mal? Wie kann ich mich da mal so anschmiegen in meine Rücken? Und dann komme ich wieder so in meine eigene Größe zurück. Muss so 2-3 Mal so ein bisschen nach hinten rollen und das Becken dabei spüren. Und wenn ich mich jetzt mal größer machen wollte und das Becken nach vorne rolle, wie könnte ich da mal den unteren Rücken auch so ein bisschen anspannen, aber dann kann ich ihn auch wieder loslassen. Wie gehe ich mal in dieses nach hinten rollen, kleiner werden und nach vorne rollen und dann ein bisschen größer werden. Genau. Und dann bringe ich jetzt einfach mal eine Hand auf meinen Bauch und auf eine Hand auf meine Rippen, so in die Herzgegend und spüre mal diese 2 Hände. Eine so in der Mitte, ruhig auf dem Brustbein so vielleicht, auf dem Brustbein, kannst du die Hand so richtig drauf haben. Und dann die eine Hand auf dem Bauch und jetzt bringe ich mal das die Hände so zusammen ein bisschen. Wie ist das, wenn ich mal die Hände zusammenbringe und dann bringe ich sie wieder zum bisschen auseinander? Wie rollt das Becken damit? Wie kann ich mal das Ganze, diesen ganzen Körper, diese ganzen warmen Körpergegenden zusammenbringen und dann lasse ich sie wieder sich entfalten? Wie falte ich mich mal? Und dann bringe ich sie wieder ein bisschen auseinander. Das kann ich jetzt mal so ein bisschen verschieben. Wie mache ich das in so einer kleinen Spirale? Und ich mache es mal völlig unkorrekt. Ich mache es mal so ein bisschen nach rechts oder nach links. Ich mache es, bringe mal diese zwei Gegenden zusammen und dann lasse ich sie wieder sich entfalten. 3-4 Mal nochmal. So kann ich da verschiedene seltsame Formen finden in mir, wie ich die mal so zusammenbringe und wie atme ich dabei. Wie ist das jetzt, wenn ich sie mal ein bisschen auseinanderbringe und die Vorderseite mal so die Hände so zu weit auseinanderbringe? Ich bringe sie zusammen und dann würde ich fast an die Decke so ein bisschen gucken. Dann wechsle ich mal die Hände und bringe die Hände, die andere Hände, wechsle ich die mal um die Hände und sieh mal, wie finde ich da vielleicht auch noch eine angenehmere und weichere und spielerische Art und Weise, diese Hände zusammen und diesen Rumpf zu verkürzen und dann auseinanderzubringen. Und dann mache ich es nochmal für so ein, zwei Minütchen nochmal ohne die Hände. Was finde ich da nochmal so für eine frühmoderne Welle durch den Körper, vielleicht sogar durch den Rumpf? Wie lasse ich mir den Rumpf mal schmecken? Wie lasse ich den mal so zusammenrollen und ausrollen? Und was macht das Becken dann? Komme ich so langsam mal wieder ins Sitzen und mache mal die Augen nochmal zu und wie nehme ich mich jetzt wahr? Nach so einer kurzen Reise in dieses Bewegliche. Und wie trage ich mich selber? Wie bin ich getragen? So durch den Boden, durch die Welt. Und irgendwann mache ich vielleicht die Augen auf und wenn ich die Augen aufmache, ich kann auch mal um mich rumschauen. Wenn ich nach außen mich öffne durch mein Schauen, kann ich da immer noch mein Inneres spüren. Diese Resonanz der Hände, kann ich die noch mit wahrnehmen. Und dann kommen wir einfach nochmal in so eine Stille zurück. Bleiben vielleicht noch mal so ein, zwei Minuten ganz still. Was begegnet mir da? Wer begegnet mir da? Und dann können wir das so langsam wieder ausklingen lassen und uns dem wunderschönen Screen wieder widmen, dem Zoom-Screen wieder widmen.
Ja, danke dir, Thomas. Danke euch schönen, bewegten Menschen, die mich jetzt anblicken. Danke an allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, das war wieder das somatische Quartett. Wir werden uns in ungefähr einem Monat wieder melden. Lasst euch nichts gefallen, schafft solidarische Räume, unterstützt solidarische Räume.